Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Ja, hi, schönen guten Morgen hier im IESE Deep Dive Podcast. Ich bin Jonas Marcello und neben mir sitzt der Bernd. Wir wollen heute ein bisschen über Interoperabilität sprechen. Da gibt's verschiedene Sachen, die man sich angucken kann, der Interoperabilität. Und wir wollen dann ein Projekt vorstellen, an dem wir konkret gerade schon arbeiten für Interoperabilität in Krankenhäusern in Deutschland.
Hallo, guten Morgen. Ja, vielen Dank, Jonas, für die Einführung. Ich stelle mich ganz kurz vor. Mein Name ist Bernd Rauch. Ich bin von Hintergrund am ehesten in diesem Projekt jetzt ist als Softwarearchitekt zu nennen und auch Projektleiter von diesem OneUmed-Projekt, über das wir später noch sprechen. Und das ist heute meine Rolle hier. Ich bin Informatiker und arbeite schon länger in größeren, komplexeren Architektursystemen, wenn es jetzt um Organisations- und Applikationsarchitekturen geht. Das ist mein Metier, wo ich mich mit beschäftige und wo ich auch hier in diesem Projekt jetzt aktiv bin.
Ich bin Jonas Marcello. Ich bin einer der zwei Abteilungsleitenden des Digital Health Engineering Departments hier am Fraunhofer IESE. Ich bin von meiner Historie her Bioinformatiker, habe mich immer sehr im medizinischen Bereich aufgehalten, habe hier viel Erfahrung gesammelt in der Entwicklung von medizinischer relevanter Software für Diagnoseunterstützung und bin jetzt seit etwas über einem Jahr am Fraunhofer IESE, um eben die digitale Transformation im Gesundheitssystem mit aktiv voranzubringen bei uns, also in Deutschland, aber mit der Unterstützung vom IESE, die verschiedenen Technologien, die wir hier entwickeln, im Gesundheitssektor anwenden zu können. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und Bernd kann uns mal so einen kleinen Hintergrund geben, was ist überhaupt Interoperabilität?
Das ist in der IT ein großes Thema. Das Ebenenmodell unterscheidet die Interoperabilität in verschiedene Ebenen. Es gibt ganz verschiedene Ansätze in der Literatur, in der Forschung. Einfacher Einstieg gibt es mit so einem Fünf-Ebenen-Modell. Da gibt es die technische Interoperabilität als unterste Ebene. Das heißt, dass zwei Systeme einfach überhaupt irgendwie Informationen oder Daten, Lichtsignale, Stromsignale, was auch immer austauschen können. Dann gibt es in der zweiten Stufe die syntaktische Interoperabilität. Da kann man sich ein XML oder ein JSON zusenden und versteht das, kann das prinzipiell lesen, weiß aber auch noch nicht, was drin steht im Einzelnen. Das kommt dann mit der dritten Ebene, die semantische Interoperabilität. Da steht dann beschrieben oder da weiß man dann, versteht man, wenn da ein Wort drin steht, wie jetzt in der Medizin zum Beispiel Medikation, was bedeutet das, wie muss ich das inhaltlich interpretieren? Und die dritte Stufe ist auch die Stufe, an der dann häufigst man mit Standards arbeitet oder gemeinsamen Datenformaten und leider auch häufig aufhört, weil spannend wird es dann in der vierten Stufe, da geht es um die organisatorische Interoperabilität und da betrachtet man regelmäßig, wie die Prozesse miteinander integriert sind, wie Prozesse gemeinsam arbeiten, also wie wird ein Workflow, zum Beispiel ein Behandlungspfad in der Klinik, über Systemgrenzen hinweg ausgeführt, also eine Prozessinteroperabilität in der vierten Stufe und das ist eine sehr wichtige, die leider oft im Systemdesign vernachlässigt wird, noch aktuell. Noch abschließend will ich mit der fünften Stufe, das ist die rechtliche Interoperabilität, wenn man jetzt in einem Unternehmenskontext ist, spielt das vielleicht mal nicht die größte Rolle, aber spätestens, wenn man über Unternehmensgrenzen hinweg interoperabel sein will, dann spielt auch die rechtliche Interoperabilität eine große Rolle. Und diese fünf Stufen helfen sehr gut, um sich dem Konzept Interoperabilität in der IT und auch den Herausforderungen und auch den Lösungsansätzen zu nähern, um das Ganze mal ein bisschen auseinanderzuziehen.
Das würde jetzt zum Beispiel bedeuten im Gesundheitsbereich, wenn ich von der vierten, fünften Stufe spreche, ich gehe zu meiner Ärztin oder zu meinem Arzt und werde dann verwiesen auf einen Spezialisten. Dann gehe ich zu dem Spezialarzt und muss alle meine Informationen wieder neu angeben jedes Mal. Was habe ich für Allergien, dies und jenes? Das liegt ja dann wahrscheinlich genau daran, dass da diese vierte Stufe, fünfte Stufe einfach fehlen.
Das könnte man so sagen, genau. Also da muss man noch ein bisschen detaillierter hingucken. Wenn man das so nimmt, mit der vierten Stufe fehlt eben so ein gemeinsamer Datenspeicher oder ein gemeinsamer Datenzugriff, wo jetzt auch die elektronische Patientenakte so eine Rolle einnehmen könnte. Das wäre ein möglicher Lösungsansatz. Aber auch das hat Vor- und Nachteile, muss man sich auch im Einzelnen immer noch mal angucken. Aber im Prinzip ist es genau das, wie das mit der vierten Stufe der Interoperabilität gemeint ist, ja.
Ah ja, super. Ja, weil da sehe ich noch wirklich sehr viel Aufholbedarf im Gesundheitsbereich. Wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, das ist auch in vielen anderen Ländern so. Da ist nicht nur die vierte Stufe nicht ausgebaut, sondern auch ganz andere Stufen schon. Also die, wenn man sich die Praxen anguckt von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die haben ihr Praxisverwaltungssystem. Und da geht's dann eigentlich schon los, wenn die Daten bekommen von einem anderen Arzt, von einer anderen Ärztin, sind die nicht in diesem eigenen Verwaltungssystem. Da gibt's keine Schnittstellen, die werden gerade aufgebaut. Es gibt die Telematik-Infrastruktur, die da die IT zur Verfügung stellen soll für diese Interoperabilität, ist aber noch nicht durchgehend überall angenommen. Und dann geht's halt eben in die anderen Probleme, die du auch eben beschrieben hast, dass die Daten auch gleich verstanden werden müssen, dass man da Standards haben muss für diesen Datenaustausch. Im Gesundheitsbereich gibt es einen Datenstandard, der seit ein paar Jahren immer weiter definiert wird. Der nennt sich FHIR, F-H-I-R. Das ist ein ziemlich wichtiger Standard, wo eigentlich fast alles schon drüber definiert werden kann, der auch mehr und mehr verwendet wird, aber bisher immer noch zurückhaltend von vielen Herstellern eben nicht mit eingebaut wird. Und dadurch, dass wir so ein sehr komplexes Gesundheitssystem haben mit ganz vielen unterschiedlichen kleinen Stakeholdern, also wenn man sich eine Arztpraxis anguckt, wie sollen die Ärztinnen und Ärzte aus so einer Praxis überhaupt so ein System aufbauen? Das ist ja viel zu komplex, dass sie sich drum kümmern könnten. Und das ist eben ein Problem, das wir immer noch sehen und wo wir auch aktiv hier am IESE dran arbeiten, da Lösungen zu finden, wie man das verbessern kann. Lange Zeit wird immer so ein bisschen gesagt, die Interoperabilität im Gesundheitsraum ist der Arztbrief. Das ist dieses Dokument, das man bekommt, wenn man von einem Arzt zum nächsten geschickt wird. Das muss sich der andere Arzt dann wieder durchlesen. Aber das ist ja keine Interoperabilität im technischen Sinn, sondern das ist halt eben da nur so ein Workflow aus alten Zeiten. Genau, da wollen wir auch jetzt dran arbeiten, das zu verbessern. Und wie gesagt, wir haben ja schon angekündigt, dass wir über ein Projekt sprechen wollen aus Krankenhäusern oder aus einem Krankenhaus, an dem wir arbeiten. Und da geht's eben genau darum, diesen Arztbrief so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und die technologische Lösung aufzuzeigen, wie man den ersetzen kann durch Interoperabilität.
Das Projekt heißt OneViewMed. Das soll ein bisschen auch ausdrücken, dass es eine Sicht gibt, um medizinische Informationen darzustellen. Und der Hintergrund ist ein größerer Forschungsrahmen, der am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main stattfindet. Das nennt sich das digitale UKF, gefördert vom Land Hessen. Da haben wir auch ein kleines Teilprojekt übernommen, das wir gemeinsam mit dem UKF da bearbeiten. Und da geht es eben darum, ein medizinisches Informationsdashboard im klinischen digitalen Ökosystem des UKF zu konzipieren, zu designen und prototypisch umzusetzen, also in einer Art Proof-of-Concept-Implementierung zu zeigen, dass man das machen kann und dass es einen Mehrwert hat. Und die Idee ist einfach, dass in so einem klinischen digitalen Ökosystem, da gibt es sehr viele Applikationen, also im UKF sind das so grob geschätzt 400 verschiedene Applikationen, die eingesetzt werden in den verschiedenen Stationen, um eben die medizinischen, aber auch die verwaltungstechnischen Arbeiten zu übernehmen. Und die Herausforderung wird dann relativ schnell klar, ne? Wenn in 400 Applikationen Informationen zu Patientinnen und Patienten hinterlegt sind und man möchte jetzt schnell die für mich in diesem Behandlungsschritt relevanten Informationen zusammentragen, dann führt das im schlimmsten Fall dazu, dass ich mehrere Applikationen öffnen muss und irgendwie mir die Informationen zusammentragen muss. Die Idee von OneViewMed ist ganz einfach zu sagen, lasst uns diese Datenquellen aus verschiedenen Systemen zusammenführen in einer Sicht, so dass Ärztinnen und Ärzte sehr schnell und einfach auf einer zusammengeführten, aggregierten Informationsdarstellung darauf zugreifen können und das eben für ihre aktuellen, akuten Behandlungsbedarfe nutzen können. Das ist die Kernidee von OneViewMed.
Ah, okay. Das heißt, dieses OneViewMed kann mir dann alles anzeigen, was es gibt in dem Krankenhaus.
Nicht alles, was es gibt, sondern alles, was für den Behandlungsschritt in dem Fall notwendig ist. Das war uns ganz wichtig, dass wir da eine sehr, sehr gute und lange Anforderungsphase hatten, also wo wir hospitieren waren im Krankenhaus, wo wir mit Ärztinnen und Ärzten intensiv gesprochen haben, wo wir auch aber auch mit den Architektinnen und Architekten der digitalen Infrastruktur gesprochen haben. Also nicht nur jetzt irgendwie eine Lösung zu entwickeln, die Benutzerwünsche erfüllt, sondern auch eine Lösung zu entwickeln und zu konzipieren, die eben in so ein digitales Ökosystem sich einfügt und auch dort lange und nachhaltig betrieben werden kann. Und eben aus dieser Anforderungsphase sind dann Anwendungsfälle oder ein exemplarischer Anwendungsfall, nämlich die Verlegung von einer Intensivstation auf eine Normalstation rausgekommen. Und die haben wir uns exemplarisch angeschaut und dafür eine Lösung entwickelt und rausgekriegt. Also welche Informationen brauche ich zum Zeitpunkt nach einer Verlegung in der aufnehmenden Station? Und diese Informationen werden gezielt angezeigt, um eben den Behandlungsschritt, der dann notwendig ist, zu unterstützen. Also das soll jetzt keine überfordernde Zusammenführung von allen Daten, die es irgendwie gibt. Und dann muss man doch nochmal ewig rumsuchen, was man braucht, sein, sondern wirklich eine ganz gezielte Unterstützung.
Das bedeutet also jetzt, dass dieses OneViewMe-Dashboard quasi diesen einen Anwendungsfall hat und darauf spezialisiert ist und dafür aber auch ideal alles zur Verfügung stellt, was die Ärztinnen und Ärzte brauchen in dem Moment oder für diesen Prozess der Verlegung dann.
Das ist die eigentliche Idee von OneViewMe. Natürlich ist da eine Lösung rausgekommen, die darüber hinaus noch allgemeine Hintergrundinformationen zu Patientinnen und Patienten anzeigt, die benötigt werden. Also es gibt so eine allgemeine Übersicht, die halt auch die Basis ist für weitere Sichten, die man dann in diesem Dashboard hinzufügen kann. Ganz wichtig zu sagen ist, dass es eine rein lesende Lösung ist. Also es geht hier nicht darum, ein zusätzliches Krankenhausinformationssystem, KIS, zu gestalten, das dann nochmal parallel von den Ärztinnen und Ärzten eingesetzt werden muss, sondern soll ein ganz einfaches, schlankes System sein, das einen punktuellen Bedarf, Informationsbedarf unterstützt und ebenso auch genutzt wird.
Als nächste Schritte nehme ich an, dass ihr auch gucken wollt, wie das Ganze so aufgenommen wird.
Ja, genau. Also das Projekt war relativ kurz. Wir sind im Mai 2024 gestartet mit Anforderungserhebungsworkshops und den Interviews und Hospitationen. Und jetzt im November sind wir quasi schon fertig mit dem Projekt und in der Evaluierung der Lösung, wo in einzelnen Interviews nochmal geprüft wird, ob das, was wir da designt und prototypisch umgesetzt haben, tatsächlich einen Mehrwert für Behandlerinnen und Behandler bietet. Und dieses Feedback, das wir da drin erheben, das wird dann auch genutzt, um, sagen wir mal, ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wie kann sowas zukünftig in diesem Klinikum oder auch in anderen Kliniken eingesetzt werden und wie kann man das weiter ausbauen und verbessern.
Ah, du hast gerade schon angesprochen, ich wollte fragen, ob das jetzt auch eine Lösung wird, die jetzt nur in Frankfurt funktioniert. Oder ob das was ist, was andere Krankenhäuser genauso brauchen. Weil ich kann mir vorstellen, dass diese 400 IT-Systeme nicht nur in Frankfurt ein Problem sind, sondern wahrscheinlich in allen großen Häusern, wahrscheinlich auch vielen kleinen Häusern, die einfach unterschiedliches System haben für die Radiologie, ein unterschiedliches System fürs Labor, für die Abrechnung, für verschiedene Stationen. Wenn Patientinnen aufgenommen werden auf der Aufnahme, dann kommen sie auf die erste Station, dann in den OP. Dann werden sie über die Intensivstation wieder zurück auf die Normalstation entlassen. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass da auch in anderen Krankenhäusern viel Bedarf ist, das irgendwie abzudecken. Also soll das schon auch eine generelle Lösung anbieten können, langfristig?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich dir nur zum Teil beantworten, weil ich jetzt nicht der Experte bin, was die Ökosysteme anderer Kliniken angeht. Aber du vermutest vollkommen richtig, also es würde mich auch überraschen, wenn diese Fragestellung oder Herausforderung in anderen Kliniken schon vollumfänglich beantwortet ist. Tatsächlich kannst du dieses grundlegende Konzept auf andere Kliniken übertragen, davon gehen wir aus. Es hat allerdings auch in der hinterliegenden Architektur, wie es in die Unternehmensarchitektur, in die Organisationsarchitektur des UKF integriert ist, ein paar Spezifika, die wahrscheinlich in anderen Kliniken anders aussehen. Das muss man dann berücksichtigen, aber auch die man anpassen kann. Also als Beispiel, wir nutzen als Datenbasis, gab es ja die Entscheidung oder die Überlegung, dass wir die Daten direkt aus den Quellsystemen beziehen, was eine Herausforderung ist, weil du dann verschiedene Schnittstellen zu diesen Quellsystemen kennen und einbinden musst. Wir haben das so gelöst, dass wir auf ein zentrales FHIR Repository, du hast ja diesen Standard schon angesprochen, auch solche Repositories gibt es in standardisierten Angeboten. Das nutzen wir, setzen wir ein als eine, sagen wir, zentralisierte Datenbasis. In dieses Repository fließen Daten aus verschiedenen Quellsystemen ein, werden dort bereitgestellt für Lösungen wie das OneViewMe Dashboard und wir beziehen es aktuell auch von da. Wenn das ein anderes Klinikum nun eine ähnliche Architektur in der Organisation aufweist, kannst du das relativ gut übertragen. Du kannst es aber auch so gut übertragen, da wird es Dashboard bewusst so gestaltet haben, dass die Schnittstellen modular und flexibel anpassbar sind. Das heißt, man kann das relativ schnell an andere Quellsysteme anschließen, um eben auch in anderen digitalen Ökosystemen da zum Einsatz zu kommen.
Das klingt super. Wird denn auch das Dashboard oder der Code davon, was stellt ihr euch vor? Wollt ihr den als Open Source zur Verfügung stellen? Gibt es da schon irgendwelche Pläne, wenn du sagst, das Projekt ist jetzt Ende November vorbei? Was so die nächsten Schritte? Was kommt als nächstes?
Ja, genau, das hatten wir diskutiert. Ne? Da es ja auch ein Forschungsprojekt ist, haben wir das mit den Verantwortlichen auf UKF-Seite auch besprochen. Da bestand eine sehr große Offenheit, dass wir die Ergebnisse eben auch der Health Community anbieten wollen. Also dass wir sowohl die Implementierung als auch die Artefakte, die da entstanden sind, Dokumentation und die Erkenntnisse der Anforderungserhebung, dass wir das alles öffentlich bereitstellen, sodass da auch andere Organisationen oder Akteure drauf zugreifen und anknüpfen können.
Perfekt, das klingt super. Ja, das ist echt ein cooles Projekt und ich freue mich sehr, dass das auch so erfolgreich bisher ist und hoffe, dass die Evaluierung dann auch feststellt, dass es wirklich so gut ist, wie wir in den Zwischenschritten immer mitbekommen haben. Aber ich weiß, dass wir bisher sehr gutes Feedback dazu bekommen haben von verschiedenen Leuten, mit denen ich gesprochen habe.
Ja, das stimmt. Die Feedbacks, die waren positiv, insbesondere von den Ärztinnen und Ärzten. Die haben da sehr, sehr viele ihrer Wünsche erfüllt gesehen. Natürlich geht es immer noch ein bisschen weiter und da kann man noch mehr integrieren und Wünsche erfüllen. Aber für einen ersten Schritt, einen ersten Proof of Concept des Konzeptes ist das schon sehr gut. Wir haben auch darüber hinaus eine sehr hohe Relevanz dieser Lösung gesehen. Das ist ein ganz anderer Aspekt, auch sehr stark die Qualitätssicherung unterstützen kann. Also wir haben in Kliniken häufig noch sehr viele informelle Prozesse, wo zwischen Ärztinnen und Ärzten direkt abgestimmt wird bei Verlegungen zum Beispiel. Also dieser Patient, diese Patientin haben folgende Charakteristika und du musst da und da drauf achten. Das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, weil man sich kennt, man ist gut vernetzt. Aber wenn jetzt dann irgendwie eine Behandlerin, Behandler wechselt und die das vielleicht nicht mitbekommen haben, wie nutzen die dann oder wie kommen die an Informationen? Und da ist eben das Dashboard dann auch ein super Instrument, um eine Qualitätssicherung zu erreichen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn man ja auch sieht, dass in den Krankenhäusern dann alleine schon Sachen wie Medikationsplan immer wieder manuell eingetippt werden müssen, dass die Ärztinnen und Ärzte nach der Verlegung von einem Patienten alle Medikamente wieder selber abtippen müssen und man hat dann jetzt zwei Systeme und beide Systeme zeigen Medikation an. Idealerweise sollte sie gleich sein, beziehungsweise wir setzen ein, zwei Medikamente ab. Aber man kann ja auch mal schnell einen Tippfehler machen, dass man statt 500 Milligramm 50 Milligramm plötzlich verschreibt. Und kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein interoperables Dashboard auf jeden Fall hilft, dass man sowas schneller sieht und solche Probleme halt frühzeitig gesehen werden, bevor sie irgendwie zu Fehlern in der Behandlung führen können. Ja, zu einem ähnlichen oder nicht ähnliches Projekt, aber sondern in die ähnliche Richtung, auch die Interoperabilität in Krankenhäusern, haben wir auch ein weiteres Projekt im Rahmen von dem Zentrum für digitale Diagnostik. Haben wir ein Tool entwickelt, in dem man eben so Interoperabilitätsdaten und Medienbrüche erkennen und visualisieren kann. Also mit dem Tool können wir genau aufnehmen, welche Daten fallen an welcher Stelle im Krankenhaus und werden wie von wo übertragen. Also jetzt mal ganz exemplarisch, ich messe Fieber von meiner Patientin und dann muss ich das manuell in mein Krankenhausinformationssystem eintragen. Also muss dort die Temperatur tippen. Später wird das dann wieder in den Arztbrief übernommen und muss da auch wieder manuell geschrieben werden. Also wir haben viele manuelle Schritte, wo Fehler auftreten können, aber nicht nur Fehler, sondern auch einfach viel Zeit verloren geht und unnötige Dokumentation, unnötige manuelle Dokumentation. Und genau sowas können wir mit diesem Projekt, mit dem SODIAF-Projekt in diesem Tool darstellen und können gleichzeitig auch sehen, wie häufig passiert das. Also wir können nicht nur sehen, wo finden die Medienbrüche statt, sondern auch, welche Prozedere kommen wie häufig vor. Und das kann deshalb verwendet werden, um zu gucken, wo sollen wir priorisieren im Krankenhaus? Wo sehen wir gerade eine große Lücke, die häufig vorkommt? Und da kann man dann halt eben einschreiten und kann sagen, das ist so die ersten Use Cases, die wir uns angucken. Wie gesagt, das läuft zusammen mit dem Zentrum für digitale Diagnostik. Das ist eine Sache, die wir arbeiten. Ein anderes Projekt, das wir jetzt gerade starten und schon die erste Forschung gemacht haben, geht es auch um Interoperabilität und vor allem um die Arztbriefe auch wieder. Hier wollen wir nämlich versuchen, die Arztbriefe zu digitalisieren. Und ich meine jetzt nicht, die als PDF zu speichern, wie in der EPA, die jetzt für alle kommt, sondern eben diese Arztbriefe strukturiert im FHIR-Format zu speichern. Hierfür verwenden wir verschiedene AI-Systeme, unter anderem Large-Language-Modelle, aber auch andere Systeme, die wir hier am Fraunhofer IESE entwickelt haben. Vor allem die Absicherung ist uns da wichtig, weil wenn man sich vorstellt, ich habe einen Arztbrief, ich möchte den jetzt in das FHIR-Format überführen und später für weiß ich nicht welche Zwecke verwenden, für Diagnostik oder auch einfach nur für die Forschung, dann möchte ich sicherstellen, dass die Daten darin richtig sind. So ein Large-Language-Modell, das ich da verwende, das darf nicht halluzinieren. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann im medizinischen Bereich, wenn dieses Large-Language-Modell sich irgendwelche Ergebnisse, Laborergebnisse ausdenkt oder irgendwelche Krankheiten dazu erfindet oder auch weglässt. Deshalb verwenden wir da die verschiedenen Technologien, die wir hier entwickelt haben, wie den Uncertainty Wrapper, um abzusichern, dass dieses System eben keine Fehler macht und dass die Daten, die am Ende bei rauskommen, korrekt sind. Und das wird halt viel Arbeit abnehmen, weil dann diese Arztbriefe automatisch digitalisiert werden können, in dem FHIR-Standard zur Verfügung gestellt werden und dann zum Beispiel für die Forschung verwendet werden können. Also diese ganzen Daten, die jetzt als PDF vorliegen oder noch schlimmer als Fax, die können dann endlich der Forschung zugeführt werden, sodass man auch neue Erkenntnisse machen kann in der medizinischen Entwicklung. Ja, das sind so die Themen, die uns beschäftigen am Fraunhofer IESE und auch vor allem in der Digital Health Engineering Abteilung zum Thema Interoperabilität. Ein weiteres Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber aus Zeitgründen auch nicht zu tief reingehen wollen, sind zum Beispiel digitale Zwillinge. Digitale Zwillinge sind perfekt, um Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen zu schaffen. Und auch hier machen wir an unserem Institut und in unserer Abteilung Forschung in verschiedenen Projekten, wo wir das eben befassen. Das sind so unsere Themen, die man ansprechen kann für die Interoperabilität. Aber ich wollte jetzt von Bernd nochmal kurz hören, wie es jetzt weitergeht mit dem OneView mit. Was sind die nächsten Sachen, die da auf der Liste stehen?
Na gut, wir schließen das jetzt erstmal ab als Proof-of-Concept-Projekt. Das wird einen Abschlussbericht geben. Da kann man das auch nochmal, also wir werden das mit den verantwortlichen UKF diskutieren, wie sie es sehen, was sie aus dem Projekt mitnehmen. Wir werden das sicher auch noch in der größeren Community auf entsprechenden Konferenzen oder Workshops vorstellen und in die Diskussion mit verschiedenen Interessentengruppen gehen. Und dann schauen wir einfach mal, ne? Das war für uns ein sehr spannendes Projekt, einfach in diese medizinischen Domäne auch mal bekannte Konzepte aus anderen Domänen einzubringen. Du hast es ja schon erwähnt, digitale Zwillinge, da ist das Fraunhofer IESE ja schon jahrelang beschäftigt und insbesondere im Industrie 4.0-Bereich sehr stark mit der Basics-Lösung. Da liegt es natürlich auch nahe, dass man hier Anleihen nimmt, einmal in der Technologie, einmal aus den Konzepten, die da bekannt sind. Und einfach mal schaut, wie man diese Konzepte auch übertragen kann in den medizinischen Bereich. Das Potenzial ist riesengroß. Du hast es schon angesprochen, digitale Zwillinge als gern genutztes Schlagwort. Aber wenn man das mal auslässt, kann man einfach sagen, im Kern geht es ja um eine Patientin- und patientenzentrierte Sicht auf Daten, ne, dass man halt eben nicht mehr diese systemzentrierte Sicht hat, oh, in welchem System liegt jetzt irgendwas, sondern weiß, ich möchte alles zu dieser Person, die da vor mir steht oder liegt, wissen. Das heißt, ich habe ein digitales Abbild von dieser Person. Das ist jetzt der erste Schritt, einfach mal die Informationen zusammenzutragen, die eben zielgerichtet in Behandlungsfahrten einsetzen zu können. Und da ist das Konzept digitaler Zwilling ein sehr, sehr guter Hebel, um das zu unterstützen. Und wenn du so willst, ist so ein zentralisiertes FHIR Repository ja schon eine erste Vorstufe für einen digitalen Zwilling, auch wenn da jetzt die weiterführenden Konzepte noch nicht implementiert wurden. Aber das könnte so ein Ausblick sein, dass man diese Idee weiter treibt in diese Richtung. Man kann das OneView mit Dashboard wunderbar skalieren auf weitere Anwendungsfälle erweitern. Also von unserem exemplarischen Anwendungsfall hatte ich ja gesagt, das war die Verlegung von der Intensivstation auf eine Normalstation. Da kann man weitere Informationsangebote schaffen. Man kann es auf andere Kontexte anwenden. Also das hat eine sehr, sehr hohe Anschlussfähigkeit. Da müssen wir einfach mal gucken. Wir sind ja sehr projektgetrieben, was für Projektideen oder auch Fragen aus der Industrie da existieren und auf uns zukommen oder die wir finden können und wie wir dann damit weitermachen. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr spannendes Projekt, bei dem wir sehr viel gelernt haben. Und wir wären sehr froh, wenn es mit diesem Thema weitergehen wird.
Ja, super. Vielen Dank. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das war ein fantastisches Projekt und definitiv gehen wir weiter in die Richtung und werden weitere Projekte in dem Bereich machen und wie du auch sagst, versuchen, in die digitalen Zwillinge mit einbauen zu können, langfristig als Zukunftsthema für den Digital Health Bereich. Vielen Dank.
Gerne.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.